Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie heißen Twitter, Facebook und sie sind in aller Munde, sogenannte Social Networks. Sind diese Netzwerke wirklich so sozial angesichts all des Privaten, das da öffentlich gemacht wird? Sind Facebook und Twitter Kommunikationsinstrumente für Freunde und Gleichgesinnte oder sind es Bühnen, auf denen sich Menschen entblößen? Zwei Einschätzungen, zwei Experten in einer Sendung von Thomas Weibel.
Also in der Schweiz gibt es jetzt 2 Millionen Mitglieder bei Facebook. Eine faszinierende Zahl, wenn man es mit der Wohnbevölkerung vergleicht. Aber es ist doch so, dass, glaube ich, die großen Veränderungen noch bevorsteht.
Der 41-jährige Peter Hogenkamp ist Experte. Er leitet die von ihm gegründete Blogwerk AG in Zürich, einen Online-Verlag mit namhaften Blogs und Agentur in Sachen Social Media. Und ab August leitet Hogenkamp den Bereich digitale Medien der NZZ Mediengruppe. Diese sogenannten Social Media Networks, die sozialen Netzwerke im Internet, machen seit Jahren Schlagzeilen. Facebook und Twitter sind die bekanntesten, aber auch Netlog für Kinder und Jugendliche oder Xing für Geschäftsleute sind ausgesprochen beliebt. Facebook ist dabei mit Abstand die größte dieser Plattformen. Sie ist nach Google weltweit die Nummer 2 im gesamten Internet. Sie hat mehr als 400 Millionen eingetragene Nutzer, davon 2 Millionen allein in der Schweiz.
Benutzerinnen und Benutzer des Internets sind zunehmend nicht mehr nur Konsumenten, die von Providern zur Verfügung gestellte Informationen auf statischen Websites suchen und downloaden, sondern benutzen das Internet interaktiver denn je und arbeiten kräftig an dynamischen Websites mit. Diese Entwicklung wird unter dem Begriff Web 2.0 zusammengefasst. Immer mehr User sind in der Lage, in entscheidendem Umfang eigene Inhalte ins Internet zu stellen und sich zudem untereinander zu vernetzen. In diesem Zusammenhang sind verschiedene Social Networking Sites entstanden. Es sind dies umfangreiche Portale, in denen sich angemeldete Benutzerinnen und Benutzer treffen, Freundschaften schließen und Nachrichten, Fotos und Filme austauschen. Dazu füllt man ein persönliches Profil aus unter Angabe von mehr oder weniger detaillierten Auskünften über die eigene Person, Vorlieben und Überzeugungen. Website des eidgenössischen Datenschutzbeauftragten Hans-Peter Thür.
Nur wie sozial sind diese Social Media Networks wirklich? Wie und wozu werden sie genutzt und mit welchen Folgen? Sind Facebook, Twitter und Co. Bühnen für billige Selbstinszenierung oder erweitern sie das soziale Repertoire? Führen sie zu einem reichen Sozialleben oder führen sie in die computerdiktierte Einsamkeit? Was sind Social Media?
Ja, es geht um Medien, bei denen die User selber Inhalte beitragen. Also im Vergleich zum alten Modell der Massenmedien, wo man ja irgendwie als Nutzer nur konsumieren konnte, kann man ja neuerdings auch produzieren. Das fing an mit den Blogs vor einigen Jahren schon, wo es noch relativ kompliziert war und aufwendig, Inhalte selber einzustellen. Da wurde es immer einfacher. Bei Netzwerken wie Flickr zum Beispiel konnte man Fotos sehr einfach einstellen und der vorläufige Höhepunkt ist eigentlich erreicht dessen, wie einfach es ist, Inhalte zu erstellen, indem man einfach auf Gefällt mir klicken kann bei Facebook zum Beispiel und damit ja de facto schon einen kleinen Inhalt produziert hat, wenn auch einen sehr geringen.
Sie haben sich in Ihrem Firmenblog als always on charakterisiert. Mir ist aufgefallen, dass Sie Mails innerhalb Minuten zu beantworten pflegen. Deswegen meine Frage, wie häufig sind Sie überhaupt offline?
Ja, ich beantworte Mails innerhalb von Minuten oder gar nicht. Das muss man schon der Fairness halber dazu sagen. Ich bin nicht sehr oft offline. Ich bin eigentlich nur offline, wenn ich schlafe. Wobei ich natürlich nicht immer durch Kinder und Sitzungen und so weiter kann ich nicht immer meine Mails abrufen. Aber ich habe das iPhone immer dabei und das ist natürlich immer online. Das heißt, in jeder Minute, wo ich dazu komme und wo ich ein bisschen dieses Zeitfenster finde, schaue ich auch meine Mails an und schaue Twitter an und Foursquare an und so weiter.
Bei der Lektüre Ihrer Blogs habe ich den Eindruck gehabt, es gibt so ziemlich nichts, was Sie nicht nutzen würden, was diese neue Internetwelt zu bieten hat. Ist das so?
Das sehe ich nicht so. Ich blogge natürlich immer noch weniger als früher, aber immer noch einigermaßen regelmäßig. Ich nutze Twitter sehr regelmäßig. Das heißt, Twitter ist sicherlich das, wo ich am meisten Zeit investiere, um da zu posten, um da also Sachen zu veröffentlichen, wenn auch das hier immer nur sehr kurze Nachrichten sind. Am zweitmeisten nutze ich sicherlich Foursquare. Das ist noch nicht so sehr bekannt. Das ist so ein Dienst, wo man seine seinen aktuellen Standort eingeben kann und dann an seinem Standort, wo man jetzt gerade ist, einchecken, nennt sich das, sodass meine Freunde dann sehen, wo ich gerade bin. Kommt vielen Leuten komisch vor, aber es erweitert einfach dieses soziale Web um die Dimension Ort. Die Dimension, wer kennt wen, die hatten wir ja schon lange bei Facebook zum Beispiel. Und da geht es jetzt einfach noch um die Dimension, wer ist wo. Da erwarte ich auch noch sehr, sehr große Sachen in Zukunft von. Vielleicht nicht konkret von dem Produkt, aber generell von dem Konzept. Auf Facebook bin ich deutlich weniger als viele meiner Freunde aktiv. Das heißt, da bin ich natürlich auch, da schaue ich auch regelmäßig rein. Aber Facebook ist jetzt nichts, was mich so magisch anziehen würde, dass ich irgendwie Stunden auf Facebook verschwenden würde. Ich mag eigentlich sehr das Reduktionistische von Twitter. Twitter ist schon für mich so der Pulsschlag des Internet ein bisschen, insofern, dass es wahnsinnig schnell ist, dass ich Sachen sehr, sehr schnell erfahre über Twitter, dass ich auch, wenn ich nicht alle Sachen in Ruhe lese, einfach durch das schnelle Durchscrollen, durch diesen Twitter-Nachrichtenstrom sehe, was gerade läuft. Man sieht einfach sehr gut, worüber im Internet gerade diskutiert wird.
Twitter, auf Deutsch Zwitschern, ist in der Fachsprache ein sogenannter Mikroblog, den man auch als eine Art öffentlichen SMS-Dienst verstehen kann. Eingetragene Nutzer können kurze Nachrichten absetzen, nicht mehr als 140 Zeichen, die dann von anderen eingesehen werden können. Mag man einen sogenannten Twitterer besonders, eine Autorin, einen Politiker, dann abonniert man dessen Tweets und wird damit sogenannter Follower. Auf diese Weise spannt Twitter ein Beziehungsnetz auf. Über die Art dieser Beziehungen sind sich Fachleute allerdings nicht einig. Es gibt Studien, die zu belegen versuchen, Plattformen wie Twitter seien sozial. Andere behaupten, sie seien vielmehr parasozial, das heißt, sie täten nur so, als ob sie sozial seien. Was sind sie denn nun wirklich?
Ich habe zum Glück meine akademische Karriere abgeschlossen, von daher ist mir die Unterscheidung zu akademisch. Es ist einfach ein Quatsch, wenn die Leute behaupten, ich bin nicht in Facebook, weil ich noch echte Freunde habe. Denn das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Ich habe auch echte Freunde. Ich habe auch echte Freunde, die nicht auf Facebook sind oder auf Twitter sind. Ich habe aber schon sehr, sehr viele echte soziale Kontakte mit persönlich Treffen via diesen sozialen Netzwerken angebahnt. Und das sind nicht alles nur merkwürdige Typen, die man kennenlernt. Die gibt's natürlich auch, von denen man das Gefühl hat, die leben hauptsächlich in einer komischen Scheinwelt, sondern es sind ganz normale Leute mit ganz normalen Jobs, die einfach Spaß daran gefunden haben, sich in diesen sozialen Netzwerken auszutauschen, sich da kennenzulernen und das dann aber auch auf die reale Ebene zu erweitern.
Der Mensch war ein soziales Wesen, bevor er überhaupt Mensch geworden ist. Wozu brauchen wir überhaupt Social Media?
Naja, eben, wir heben dadurch diese örtliche Beschränkung auf, die wir bisher hatten, oder diese 1:1 Beschränkung, die wir aus E-Mail und Telefon und so weiter hatten. Das heißt, wir können plötzlich senden sehr einfach, wir können viel, viel besser selektieren. Das heißt, man kann jetzt heute auf Twitter gehen und sagen, ich interessiere mich, was jetzt die Leute da über das Schweizer Radio DRS diskutieren, und dann sehe ich das sofort, ich lerne darüber vielleicht Leute kennen, die ich sonst nicht kennengelernt hatte. Das heißt, ich kriege allgemein viel mehr Input. Und dann gibt es natürlich Leute, die stöhnen gleich wieder über Informationsüberflutung, aber das ist bei mir jetzt nicht der Fall, denn man kann ja auch problemlos die Informationen ungenutzt vorbeirauschen lassen. Das macht man ja auch sonst jeden Tag.
Nun ist es aber so, dass die Nutzung von Social Media Networks Zeit braucht, und zwar je nachdem einen ganzen Haufen Zeit. Was ist denn damit? Ist das nicht Zeit, die dem sozialen Leben abgeht?
Finde ich nicht. Also ich finde, während ich im Tram stehe zum Beispiel und irgendwie 8 Minuten lang zum Hauptbahnhof fahre, war ich sonst auch nicht sehr sozial. Also ich habe mich da auch selten einfach so spontan mit irgendwelchen Tram-Mitfahrenden unterhalten. Und dann schaue ich lieber schnell meinen Twitter-Account an und schaue, was da gelaufen ist in der letzten Zeit. Und ich brauche eigentlich nicht sehr viel Zeit. Ich habe eigentlich meine Social-Media-Nutzung sehr stark eben in diese Nischen verlegt, wo ich sowieso nichts anderes machen kann. Und es ist jetzt nicht so, dass ich stundenlang im Büro sitzen würde, wenn ich eigentlich arbeiten sollte und Social Media nutze. Ich habe das Gefühl, manche andere Leute machen das, aber auch bei denen kann ich es nicht wirklich beurteilen.
Der Motor hinter den Social Media ist ja die Kommunikation mit Freunden, mit einer Öffentlichkeit, mit wem auch immer. Das ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Nun gibt es E-Mail, es gibt SMS. Was können denn diese wunderbaren neuen Plattformen, was SMS zum Beispiel nicht kann?
SMS ist ja in jeder Hinsicht grauenhaft. Es ist irgendwie total nervig, auf diesem kleinen Handy rumzutippen. Es ist teuer und es ist 1:1. Also ich kann auch nicht einfach eine SMS an eine Gruppe schicken und so weiter. Das heißt, wenn man jetzt Twitter und SMS vergleicht, was ja im Format ungefähr ähnlich ist, dann sieht man doch sehr schnell, obwohl Twitter sehr schlicht daherkommt mit diesen 140 Zeichen, durch diese Mechanismen, dass ich sagen kann, von welchen Leuten will ich deren Nachrichten abonnieren, welche Leute abonnieren mich und so weiter, dass es einfach ein Vielfaches des Umfangs bietet von dem, was SMS als grauenhafte 1-zu-1-Kommunikation eigentlich bot. Und das Faszinierende ist ja bei SMS, dass SMS sich so durchgesetzt hat, was man nie vermutet hätte vor 15 Jahren, obwohl es so schlecht ist. Das heißt, das Kommunikationsbedürfnis des Menschen ist so stark, dass er sogar irgendwie jahrelang in Kauf genommen hat, 4-mal auf die 7 zu drücken, um einen S zu schreiben.
Über 400 Millionen aktive User. 50% aller aktiven User loggen täglich bei Facebook ein. Der durchschnittliche User hat 130 Freunde. Menschen verbringen über 500 Milliarden Minuten pro Monat auf Facebook. Offizielle Statistik von Facebook.com.
Das Grundbedürfnis des Menschen zu kommunizieren ist der Motor der Informationstechnologie, sagt Peter Hogenkamp. Und deren neuestes Kind, die Social Media, erfüllen dieses urmenschliche Bedürfnis einfach besser als alle Technologien zuvor. Kurt Imhof ist Professor für Publizistikwissenschaft und Soziologie an der Universität Zürich. Er steht den neuen sozialen Medienplattformen wie Facebook, Twitter und Co. sehr kritisch gegenüber. Sind die nun also sozial oder sind sie das nur dem Anschein nach?
Sie sind beides. Vielleicht zunächst in ökonomischer Hinsicht, sie kommerzialisieren zwischenmenschliche Beziehungen. Das ist das Geschäftsmodell und die Ökonomie gehört ja dazu. Und das ist auch der Versuch, hier zwischenmenschliche Beziehungen, ähnlich wie Tupperware, diese Form des Kettenverkaufs, auch zwischenmenschliche Beziehungen, also Freundschaftsnetzwerke, kommerzialisiert oder nützt, machen das diese Social Networks im ganz großen Rahmen. Jetzt parasozial und sozial, wenn man hineinguckt, dann stellt man natürlich fest, dass die Interaktionsdynamiken für Menschen, die ihre Jugendfreunde wieder suchen oder ihre Ferienfreunde mit ihnen Kontakt haben wollen, dass wir hier doch eine soziale Dynamik haben, eine Erleichterung der sozialen Interaktion, die früher so nicht vorhanden war.
Das wäre doch etwas anderes als Tupperware zu verkaufen.
Das ist etwas anderes als Tupperware zu verkaufen, allerdings verkauft dann Facebook, beziehungsweise die entsprechenden Networks verkaufen dann ihre Tupperwares, beziehungsweise ihre Werbung und Banners darüber, nutzen sie diese Social Networks. Auf der anderen Seite, und dieses parasoziale Moment ist, dass, wenn wir es auf der Seite der Mediennutzung gucken, dass Jugendliche zwischen 15 und 35 diese Social Networks eher nutzen als konventionelle Medien. Sie erfahren dadurch wenig eigentlich über die klassischen Themen der Berichterstattung, also die in der Öffentlichkeit relevant sind, die auch für die demokratische Partizipation relevant sind. Das heißt, diese Medien treten an die Stelle der klassischen Informationsmedien. Und sie nötigen die Leute in einen Narzissmusstress hinein, weil die Netzwerkdichte, die egozentrische Netzwerkdichte entscheidend ist für die Reputation, die man hat im Netz drin, wie viele Friends hat man, und die Friends werden zu einer neuen Währung.
Und das Netz ist ja bekanntlich für Kinder und Jugendliche etwas vom Wichtigsten überhaupt. Man könnte ganz salopp sagen, sich sprachlich auszudrücken, was man braucht in diesen Social Media Networks, lernt man in der Schule, Öffentlichkeit, in der Familie und auf dem Pausenplatz. Müsste man da nicht sagen, dass Facebook ein Schulfach werden müsste?
In allererster Linie müsste die Medienkompetenz geschult werden an den klassischen Informationsmedien. Wenn wir davon ausgehen, dass der zentrale Wert der Moderne die Demokratie ist, da müssen wir zuerst den Bürger im Auge behalten und nicht den Medienkonsumenten oder den Konsumenten an und für sich. Jetzt läuft das aber andersrum. Das heißt, die Warntafeln vieler Mitglieder des politischen Personals und auch aus Kreisen der Pädagogik, die orientieren sich daran, wie bringt man die Jugendlichen dazu, rund um Gewalt und Pornografie rumzusurfen. Das wird man nie fertig bringen. Im Gegenteil, man wird sie erst recht darauf aufmerksam machen. Aber möglicherweise einige Skills, wie man damit umgehen soll, kriegen Sie mit. Aber das ist eigentlich in Sachen Medienkompetenz der Hauptfokus. Erst danach kommen die Social Networks und eigentlich erst dann das, was wirklich zählt, die klassischen Informationsmedien.
Social Media haben so gesehen auch eine eminent politische Dimension. Insofern, als sie ja soziale Netzwerke sind, wenn wir sie benutzen, aber eigentlich gehören sie privaten Unternehmen. Da werden persönliche Beziehungen monetarisiert, ökonomisiert. Ist das nicht ein großes Risiko?
Das ist ein großes Risiko für die einzelnen Figuren selbst. Also die Selbstentblößung ist Voraussetzung dafür, dass man Friends hat. Das heißt, es gibt einen ganz starken Anreiz für Jugendliche oder für alle, die in diesen Networks drin sind, sich selber auch interessant zu machen. Das läuft über das Private und das Intime entsprechend häufig und entsprechend dicht sind die Informationen darüber. Das Netz vergisst nie, das heißt, die subjektive Abhängigkeit von diesen einmal gegebenen Informationen begleitet einem durch das Leben hindurch. Auf der anderen Seite ersetzt es die Öffentlichkeit, die ja darauf baut, dass anonyme Bürgerinnen und Bürger sich über die allgemeinen Dinge, die geregelt werden müssen, unterhalten, ein Raisonnement führen, dass das in den Hintergrund tritt, sondern die Inhalte sind im Wesentlichen eben private Inhalte, sind Selbstentblößungsinhalte, sind Partys, das sind die Erscheinungsräume, in denen sich Jugendliche bewegen, die Nachrichtenwert haben. Und darüber hinaus vollzieht sich auch Protestbewegungen, die sind aber außerordentlich fluid. Das heißt, sie dringen kaum je über die Netzgrenze in die reale Welt hinein und sorgen hier für physische Demonstrationen beispielsweise.
Mit einer Einwortmitteilung kommentierte US-Präsident Barack Obama am 9. Oktober 2009 seine Auszeichnung mit dem Friedensnobelpreis humbled, demütig. So lautete das Tweet, das um 11.31 Uhr Washingtoner Zeit über Twitter in die Welt gesendet wurde. In ihm ist die Twitter-Strategie Obamas kondensiert, die ihm auch im Präsidentschaftswahlkampf 2008 zum Erfolg verhalf. Erstens twittert Obama mit klaren, kurzen Aussagen. Zweitens überschwemmt er seine knapp 2,4 Millionen Follower nicht mit sinnlosen Nachrichten. Und drittens verweist er fast immer auf weitergehende Hintergrund- oder Mobilisierungsinformationen, die über andere Webkanäle wie YouTube, White House Website, Facebook und so weiter zur Verfügung stehen. Unter anderem durch diese Nutzung von Twitter ist es dem Obama-Kampagnenmanagement gelungen, den ersten echten Internetwahlkampf zu führen, insbesondere die jüngere Wählergeneration wieder für Politik zu interessieren und dabei mit etwa 2 Millionen US-Dollar Spendeneinnahmen pro Tag zum erfolgreichsten Fundraiser der US-Wahlkampfsgeschichte zu werden. Neue Zürcher Zeitung, NZZ, 10. November 2009.
Wenn ich mich in diesen Social Media Networks umschaue, dann finde ich bekannte Politiker, die mir entgegentwittern, welch fade Brühe sie als Kaffee serviert bekommen haben. Oder ein Fachmann für Online-Medien stellt eine Handvoll Handy-Selbstporträts auf Facebook unter dem Titel Ich. Was für eine Kommunikation ist das denn eigentlich genau?
Also wenn man sie also im Vergleich mit den Informationsmedien haben wir es zu tun mit einer moralisch-expressiven Kommunikation. Das ist sehr moralische Kommunikation, das ist sehr expressiv.
Moralisch müssen Sie mir erklären, expressiv ist klar.
Das Moralische, also moralische Empörung, die oft vorhanden ist, beispielsweise gegen Pädophilie, mit der man in kurzer Zeit sehr viele Friends oder Kontakte dann finden und aufbauen kann. Solche Elemente haben hohen Nachrichtenwert. Das ist auch das, was der Boulevard am meisten stark macht. Wenn wir die Informationsmedien nehmen, dann ist die Moralisierung in den Gratismedien, in den Boulevardmedien am stärksten. Und zum anderen ist es eben subjektiv private oder sogar intime Information, die außerordentlich bedeutsam ist. Das heißt, wir haben es im Grunde zu tun mit der Boulevardisierung der Privatkommunikation in diesen Netzwerken drin. Und eine entsprechende Vernachlässigung dessen, was tatsächlich für die demokratische Selbstregulation in modernen, komplexen Gesellschaften nötig ist.
Wenn ich also einen solchen Post verfasse und es darauf anlege, dass ich möglichst viele Likes oder Friends dafür bekomme, dann wäre das doch eine Art Modemoral.
Das ist klar, ja. Entsprechend kurz sind die Halbwertszeiten dieser moralischen Kampagnen und entsprechend wirkungslos verpuffen sie auch. Also es ist ja die billigste Form, sich moralisch zu betätigen, indem man einfach ein Like-Zeichen festmacht. Und das ist auch eine ästhetische Äußerung. Das finde ich auch spannend, nicht? Es geht nicht mehr um Meinungen, sondern es geht um eine Gefühlsäußerung. Im Kern eigentlich im Bauchstalinismus. Ich setze mich nicht mehr mit Positionen auseinander, mit Argumenten, Gegenargumente. Das ist eine kognitive Form der Interaktion, sondern mit einer ästhetischen. Wenn ich im Grunde genommen alles unter ästhetischen Gesichtspunkten betrachte, dann entferne ich mich aus einem im Kern politischen Diskurs heraus. Wenn ich also Parteien wähle oder Vertreter von Parteien wähle, weil sie mir gefallen oder eben nicht gefallen, dann ist das keine im Kern politisch relevante Form der Auseinandersetzung mit der eigenen Umwelt.
Das Like-Zeichen bei Facebook als Entwertung des politischen Ja auf dem Stimmzettel.
Ja, sogar als Substitution. Also diese Entpolitisierung führte dazu, dass insbesondere die wachsende Zahl der Wechselwähler eben nach ästhetischen Kriterien eigentlich urteilt. Ne? Also Gefälligkeitskriterien, es gefällt mir oder es gefällt mir nicht, scheiße oder nicht scheiße. Also dieser Bauchstalinismus tritt an die Stelle der politischen Argumentation. Und das wird nun in Facebook und in diesen Social Networks systematisch eingeübt. Das heißt, die Menschen, die so sozialisiert werden, verlernen es zu argumentieren.
Jetzt fällt noch etwas ganz anderes auf. Social-Media-Plattformen setzen vor allem eines voraus, neben dem Umgang mit der Technik, nämlich sprachlicher Ausdruck. Man muss sich schriftlich äußern können. Und wenn man jetzt durch Facebook-Profile blättert, dann findet man viel Nichtsagendes und man findet ganz elementare Sprachfehler, mangelnde Kompetenz darin, sich schriftlich auszudrücken. Tut sich da nicht ein digitaler Graben auf, ein Bildungsgraben in Facebook?
Ich glaube, das kann man so sagen. Es ist natürlich Facebook und es ist auch Twitter, das heißt radikale Kurzform der Kommunikation, in der auch die Grammatik keine Rolle spielt. Die Grammatik ist ja nicht einfach ein Fach, mit dem man die Schüler oder die Menschen plagt, sondern es ist die Voraussetzung einer klaren Kommunikation. Die Grammatik ist die Grundvoraussetzung, um verstanden zu werden. Jetzt in einer moralisch expressiven Form der Kommunikation, die gefühlstriefend ist, ist sozusagen die Verständnisschwelle viel niedriger angesetzt. Wenn ich über komplexe Dinge einfach nur eine Gefühlsäußerung mache, das ist Mist oder nicht Mist, dann ist diese Austauschform wesentlich einfacher, deshalb funktioniert sie auch. Aber ob sich die Leute wirklich verstehen und ob die Leute dann in der Lage sind oder in der Lage wären, überhaupt zum Ausdruck zu bringen, warum sie etwas gerne haben, liken oder eben nicht liken, dann wären die grammatikalischen Formen des Ausdrucks noch viel katastrophaler, als das wir sehen.
Die Reduktion der Inhalte ist das eine. Das andere ist die permanente Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit. Man tut nichts mehr für sich. Wenn man sich in Facebook bewegt, tut man immer etwas für eine Öffentlichkeit. Wenn man Privates dauernd in der Öffentlichkeit darstellt, willentlich oder halbwillentlich zumindest, verändert das die Menschen nicht?
Doch, ich glaube, hier gibt es einen Gap, über den man zu wenig spricht. Es gibt diejenigen, die in der Lage sind, die Selbstinszenierung raffiniert zu betreiben, weil man ja die Währung des Intimen ist ja notwendig, um Freundschaften zu schließen. Also in der realen Welt wie in den Social Networks. Freundschaften kann man definieren über das geteilte Geheimnis. Deshalb halten Freundschaften auch. Man weiß wechselseitig so viel übereinander, dass es sich nicht lohnt, gleichsam das Vertrauen zu brechen. Also muss man, um Freundschaften zu schließen, muss man über ein Geheimnis verfügen. Und wenn Leute nun über kein Geheimnis mehr verfügen, verfügen sie über den sozialen Stoff nicht mehr, um Freundschaften zu schließen. Das ist ja ganz elementar. Also wenn man mit seiner subjektiven Binnenwelt umgeht, wie mit einem Bauchladen, in dem man alles anpreist, kann man keine Exklusivität mehr herstellen. Und Freundschaft ist ja eine exklusive Beziehung, die auf wechselseitige Loyalitätserwartungen beruht. Also lernen viele, trotzdem, dass die Währung ganz zentral Intimes voraussetzt, das Heucheln. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, und das hängt mit dem Bildungsabschluss zusammen, die weniger zum Heucheln, weniger in der Lage sind, sich selber zu inszenieren. Die verkaufen tatsächlich ihre subjektive Innerlichkeit. Und dieser Gap ist im gewissen Sinne dramatisch. Wenn man nicht heucheln kann in dieser Welt der sozialen Netzwerke, dann ist man schnell leergeschossen.
Wer heucheln kann und das willentlich tut, der zeigt doch ein bemerkenswertes soziales Repertoire. dass er trainieren und üben kann, zum Beispiel mit Social Media Networks.
Das ist richtig, ja. Also die Selbstinszenierung ist natürlich in der egozentrierten Gesellschaft, in der Gesellschaft, die ich angehe, bevorzugt, in der die permanente Selbstdarstellung, die Überlebenssicherung und die Karriere darstellen soll, eigentlich das A und das O. Die Frage ist, ob wir mit solchen Menschen eine Bürgergesellschaft tatsächlich kreieren können und unter welchen Bedingungen, auch gesellschaftlichen Bedingungen, diese Menschen auch funktionieren. Das heißt, haben wir es hier zu tun auch mit einer Generation, die mit Zivilcourage heranwächst und bei gewissen Dingen auch sagt, bis hier noch nicht weiter, oder sich an alles opportunistisch anpasst.
Soziale Medien, sagt der Zürcher Publizistik- und Soziologieprofessor Kurt Imhof, gefährden in letzter Konsequenz das, was die Demokratie im Innersten zusammenhält. Die mündige und kritische Auseinandersetzung mit politischen Inhalten und mit der gesellschaftlichen Umwelt. Ein düsteres Bild vor dem Hintergrund des massenhaften Zulaufs, den die größte Social-Media-Plattform Facebook verzeichnet. Bald nutzt jeder Vierte, der oder die sich im Internet bewegt, Facebook als soziale Plattform. Man muss diesen Umstand nicht so düster beurteilen wie Imhof. Und es macht einen großen Unterschied, ob kommunikativ versierte Erwachsene Social Media nutzen oder heranwachsende Kinder. Aber es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass die neuen Plattformen für die Gesellschaft nicht ohne Folgen bleiben werden. Die Frage dabei wird sein, ob diese neuen Medien dazu dienen, die gesellschaftliche Debatte zu absorbieren und zu verändern, will heißen zu verflachen, oder aber, ob sie im Gegenteil dazu dienen, das soziale Repertoire der Menschen, um die Dimension des informell-freundschaftlichen zu erweitern und so das Soziale sogar bereichern. Der Zuspruch zu den Social Media Networks ist auf jeden Fall immens. Auf Twitter werden heute Tag für Tag 55 Millionen Kurznachrichten verschickt, auf Facebook sogar mehr als 60 Millionen sogenannte Statusmeldungen täglich. Haben die sozialen Medien die Massenkommunikation also doch schon längst verändert? Noch nicht, meint Peter Hogenkamp, Leiter der Zürcher Blockwerk AG und künftiger Leiter digitale Medien der NZZ. Betonung auf noch.
Ich glaube, bis heute ist noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Es ist ja immer so, es gibt ja diese Innovationskurve und wir sind immer noch natürlich im Moment bei den Early Adopters, bei den meisten von diesen Technologien. Das heißt, die Massen kommen erst noch. Bei Facebook sind jetzt die Massen mittlerweile angekommen, bei Twitter und so weiter nicht. Ich merke es immer so, als mein eigenes Kriterium ist immer, wann fangen meine Eltern an, sowas zu nutzen zum Beispiel. Und tatsächlich hätte vor 15 Jahren auch nie gedacht, dass ich mit meiner Mutter SMSen würde, dass ich mit meinem Vater via Skype chatten würde oder Videoconferencing machen würde, auch via Skype und so weiter. Und das ist irgendwann eingetreten. Und für mich ist die Frage, wann hat man wirklich das Gefühl, dass wirklich Social Media den Status von einem Massenmedium eigentlich erreicht hat, mit ganz anderen Mechanismen natürlich. Und das ist heute bei weitem noch nicht der Fall, aber ich glaube, das kommt. Weil ich glaube, dieses Bedürfnis der Leute, sich so auszutauschen, wie man das dort kann, auch mit diesen Statuskomponenten, wer kennt wie viele Leute, wer macht gerade was und so weiter, das ist ein ganz zutiefst menschliches Grundbedürfnis. Und wenn man halt den Kreis von Leuten, die das mitkriegen, was man gerade macht, erweitern kann im Vergleich zu früher, wo man einfach nur anrufen konnte jemanden und sagen könnte, hey, wir haben super schöne Ferien gehabt, kann man das heute direkt während der Ferien den Leuten mitteilen. Das ist aber der gleiche Mechanismus eigentlich wie früher. Deswegen glaube ich, das wird sich noch auf ganz breiter Basis durchsetzen. Aber wir sind heute noch in den Anfängen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.